Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich finde es immer wieder interessant, welche Mittel und Wege, welche Medien Menschen nutzen, um das, was sie von Gott erkannt haben, an Menschen weitergeben zu können, damit diese das auch so finden wie sie. Wir leben ja momentan geradezu in einer Phase, in der die Medien der christlichen Verkündigung deutlich medialer geworden sind als noch vor einem halben Jahr. Die frohe Botschaft wird inzwischen gestreamt, gepostet, abgeloadet und ins Netz gestellt, an Wäscheleinen aufgehängt, auf YouTube veröffentlicht, auf öffentlich-rechtlichen und sehr privaten Sendern gezeigt und das teilweise in einem Aktionismus, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber wie gesagt, medial war die Verkündigung eigentlich schon immer von Anfang an. Jesus wählte zu seiner Zeit offenbar als Medium für seine frohe Botschaften ganz gerne kleine Geschichten aus der Welt seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Jesus war ein Erzähler und seine Zuhörer hörten ihm gerne zu, weil die Rahmenbedingungen der Jesusgeschichten ihnen eben bekannt und nachvollziehbar vorkamen und sie verstanden haben, aha, so sieht dieser Jesus also Gott. Die ihm so wichtige Nächstenliebe erläuterte Jesus mit seiner Geschichte vom barmherzigen Samariter. Gottes Kritik an den Reichen und seine gleichzeitige Parteinahme für die Armen wird bei Jesus in der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus abgebildet. Und die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich, wie vorhin als heutiges Evangelium vernommen, plastisch im Vater des verlorenen Sohnes. Natürlich verändern sich aber diese Medien sofort, wenn sie das Medium wechseln. Wenn zum Beispiel Jesu Geschichten nicht mehr von ihm erzählt, sondern von seinen Aposteln aufgeschrieben werden, wenn sie also nicht mehr gehört, sondern gelesen und vorgelesen werden. Der Leser geht ja viel eher ins Detail als der Hörer und die Leserin hält sich bald, auch wenn die Geschichten Jesu noch so knapp erzählt und überliefert wurden, mehr an Kleinigkeiten auf als bei der Hauptaussage, denn dem eigentlichen Grund, warum sie Jesus einst gefunden oder erfunden hat. Diese nachträglichen Ausmalungen und Erweiterungen der Geschichten Jesu wären, denke ich, ein eigener Forschungszweig. Hingegen die Propheten des Alten Testaments wählten meist einen anderen Weg, ihre Botschaft an Zeitgenossen zu bringen. Sie erzählen eher nicht, sie lesen den Menschen die Leviten. Ihr Medium sind weniger Geschichten oder Gleichnisse, ihr Mittel zum Zweck ist die direkte Rede an ihre Mitmenschen, denen sie Gottes Willen und Wesen auf den Kopf zusagen wollen und sollen. Unser heutiger Predigttext aus dem Buch des Propheten Micha gehört zu diesem Genre, kommt aber doch noch eine Spur gewitzter daher. Die Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes, die ja Thema des heutigen dritten Sonntags nach Trinitatis ist, die Botschaft von Gottes Barmherzigkeit steckt da nämlich nicht in einem Text, der scheinbar als Lobpreis Gottes daherkommt, aber ganz offensichtlich eben nicht nur an Gott gerichtet ist, sondern auch und vielleicht sogar vor allem ist sie an die Menschen gerichtet, die dieses Lob Gottes hören und lesen sollen. Ich lese den Schluss des Prophetenbuchs Micha aus dem 7. Kapitel. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Vater im Himmel, schenke du uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben es gehört, auch Micha ist durchaus kein Feind der bildhaften Rede, selbst wenn er uns nie richtige Bildergeschichten erzählt. Die Schuld aber wird bei Micha unter die Füße getreten und die Sünden in einem Graben in der Tiefsee versenkt. Michas bekannteste Bilder stehen aber ein paar Verse vor unserem heutigen Predigttext. Das Bild von den Schwertern, die zu Pflugscharen umgeschmiedet werden sollen, aber auch seine Ode an die kleine Stadt Bethlehem-Ephrata, die weist weit über die eigene Zeit hinaus. Im Neuen Testament zeichnet sie sich dann bei der Geburt Jesu ab. Aber ansonsten ist Micha eher ein Mann der klaren Worte, und diese klaren Worte klagen meist seine Zeitgenossen an. Das war ihm wohl schon in die Wiege gelegt worden, denn sein Name Micha, das ist die Kurzform von Michaja, und das heißt auf Hebräisch so viel wie: Wer ist wie Jahwe, wer ist wie Gott der Herr? Schon mit seinem Namen stellt also der Prophet die Frage nach Gott. Schon mit seinem Namen stellt der Prophet seine Mitmenschen in Fragen. Micha weist sie in seiner Prophetie schonungslos auf das hin, was bei ihnen im Argen liegt. Zum Beispiel diese unhaltbare Diskrepanz zwischen Worten und Taten. Die Wohlhabenden brüsten sich mit ihrer Wohltätigkeit, doch die ist auch nur eine weitere Form, die Armen auszubeuten und zu unterdrücken. Die Religiösen predigen allen Wasser und trinken selber Wein. Und da gibt es für keinen der beiden Angeklagten, die oft genug als eine Person daherkommen, keine gute Entschuldigung. Denn es ist ja von Gott allen Menschen gesagt, was wirklich gut ist: Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor Gott. Die einzige Konsequenz aus diesem Fehlverhalten kann da nur sein, weil die Menschen ihre Gemeinschaft durch ihre Eigensucht zerstört haben, wird sie die Strafe Gottes umso heftiger treffen. Die Sünder müssen büßen, wenn Gott seine Gerechtigkeit mit einem gerechten Gericht durchsetzt. Damit, so der Prophet, müssen seine Mitmenschen rechnen. Aber, so betont Micha dann am Ende seiner prophetischen Worte auch, aber Gott rechnet dann doch irgendwie anders. Nicht nur die große Abrechnung hat er auf seinem Schuldenzettel, seine Gerechtigkeit durchzusetzen durch verdiente Strafe ist für Gott nur die halbe Gerechtigkeit. Den Unterdrückten wieder zu ihrem Recht zu verhelfen, das ist das eine. Die Unterdrücker aber auf einen neuen Weg zu bringen, das ist das andere. Und das scheint für Gott offenbar nicht allein über den Weg der Bestrafung zu führen, sondern dadurch, dass er den Sündern seine Barmherzigkeit vor Augen führt. Die Strafe darf einfach nicht das letzte Wort Gottes sein über die Menschen, die er sich einmal zu eigen, mit denen er sich einst gemein gemacht hat. Den Kindern der Erzväter Abraham und Jakob gilt immer noch Gottes Treue. Den Nachfahren von Abraham und Jakob will Gott immer noch Gnade und, wenn es denn sein muss, auch Gnade vor Recht erweisen. Und für Gnade vor Recht gibt es ein Wort: Erbarmen, Barmherzigkeit. Liebe Gemeinde, so strotzen dann die letzten Worte im Buch des Propheten Micha nur so von froher Botschaft, von Evangelium. Der Gott, der einst die Menschen ins Leben gerufen und mit Freiheit und eigenem Willen geschaffen hat, der Gott bleibt sich durch alle wechselhaften Erfahrungen mit diesem wetterwendischen Geschöpf Mensch gleich. Die Sündhaftigkeit des Menschen mag ja mit dem Tod des Sünders enden. Gottes Liebe zu den Menschen und seine Barmherzigkeit, die sind allem Anschein nach unendlich. Und diese Zuneigung des Schöpfers zu seinen Geschöpfen zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, von den ersten Buchstaben des ersten Buches Mose bis zum letzten Nü der Offenbarung des Johannes. Und deshalb ist es auch keine Frage, warum ein Micha etwas anderes predigen sollte als dann ein Apostel Paulus Jahrhunderte später. Und deshalb macht es eigentlich auch keinen Unterschied, ob wir von einem Alten oder einem Neuen Testament sprechen, ob wir von einem Gott, der Abrahams Freund oder der Jesu Vater ist, sprechen. Und dass wir dies nach den Kindern Abrahams und Jakobs als Christenmenschen so sehen und glauben dürfen, das liegt an jenem Nachfahren Abrahams und Jakobs, der am Kreuz gestorben und für alle Menschen an Ostern auferstanden ist, und der damit Gottes Barmherzigkeit am Leben gehalten und eine Brücke gebaut hat von dem, was war und noch ist, zu dem hin, was sein wird und noch nicht allzu deutlich da ist. Solch ein Evangelium, liebe Gemeinde, so eine frohe Botschaft, diese durch und durch gute Nachricht, will verbinden statt spalten. Und das können wir, so denke ich, in dieser unserer Zeit wirklich sehr gut gebrauchen. Das Klima in unserer Gesellschaft ist, das hat sich ja durchaus in den letzten Wochen gewandelt. Die Atmosphäre in diesem unserem Lande ist eine deutlich andere geworden. Solidarität, Vernunft und Augenmaß sind eher auf dem Rückzug. Wir erleben zum Beispiel junge Menschen, die, ob vor 4 Wochen hier im Assi Dietzenbach oder jüngst im Kehrwochen Stuttgart, scheinbar aus dem Nichts heraus aggressiv und zu einem wütenden Mob werden und sich gegen die richten, die für sie, für die angeblich Mächtigen stehen, denen sie sich allem Anschein nach ohnmächtig ausgeliefert fühlen. Andere Menschen fühlen sich in ihren über die letzten Jahrzehnten erworbenen und selbstverständlich gewordenen Freiheiten von Politikern und Wissenschaftlern gegängelt. Sie wittern Machtmissbrauch, suchen nach Profiteuren der Krise und reden gar Verschwörungen das Wort. Sie werfen dann zwar keine Steine und schlagen auch keine Scheiben ein, halten sich aber immer renitenter nicht an die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln. Und dann erleben wir tausendfache Ausbrüche von Infektionen bei Arbeitern in Schlachthöfen, die 2 Landkreise mit insgesamt 640.000 Menschen innerhalb weniger Tage in eine Art zweiten Lockdown führen. Und auch der Wunsch nach Normalität in der Mitte scheint so groß zu sein, dass dafür Extreme gesucht werden. Die einen würden am liebsten noch restriktiver vorgehen und alle Lockerungen gleich wieder zurücknehmen. Die anderen möchten gerne gleich das ganze System kippen. Und dann sind ja auch noch diejenigen, und ich vermute mal, davon sind heute wirklich auch einige hier in unserer Waldkapelle, die irgendwie zwischen allen Stühlen sitzen und nicht so recht wissen, was sie von all dem wirklich halten sollen. Auch wenn die jeweiligen Gruppen unterschiedlich groß sein mögen, wir driften auf eine zutiefst gespaltene Gesellschaft zu und die Menschen, die noch vor Wochen in einem fast schon unglaublichen Konsens dadurch zusammengehalten haben, dass sie fraglos und klaglos auf Abstand gegangen sind, die trennen plötzlich wieder Gräben, die kaum mehr zu überwinden sind. Die Notgemeinschaft eines Landes wird langsam aber sicher zerstört. Liebe Gemeinde, in eine solche Phase spricht der Prophet Micha uns aus einer längst vergangenen Zeit und einem weit entfernten Land Worte zu. Worte, die zwar auf den ersten Blick jenseits unserer Erfahrungshorizonte angesiedelt sind und in denen doch Hinweise darauf stecken, wie Versöhnung und Überwindung von Gräben und Spaltungen gelingen können. Micha ist überzeugt. Es kann doch wohl keinen größeren Graben als den zwischen Himmel und Erde, als den zwischen Gott und Mensch geben. Doch dieser größte aller Gräben trennt gar nicht mehr. Und das liegt nicht an uns, sondern daran, dass Gott deutlich gemacht hat, wie sehr er uns liebt und dass er darum von allem, was zwischen ihm und uns liegt, absehen will. Mit Michas Worten: Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Gott schenkt uns also einen kompletten Neuanfang. Er verordnet uns keinen Lockdown, sondern, wenn man so will, ein Start-up. Und mit diesem Neustart wird alles vergangen und hinfällig, was zuvor belastend, trennend, verletzend und zerstörerisch gewesen sein mag. Micha ahnt, aber auch das zu verstehen, das zu leben, das konsequent durchzusehen, das wird etwas kosten. Jesus Christus ist dann ja genau für diese Überzeugung und weil er sie lebte, am Kreuz hingerichtet worden. Jesus hat mit seinem Leben die Geschichte der Barmherzigkeit Gottes gelebt. Und Gott hat dann diese Geschichte fortgesetzt und nicht mit dem Tod Jesu enden lassen. An diesem größten Riss in der Geschichte zwischen Gott und Menschen, den ja das Kreuz und der Tod Jesu andeutet und bedeutet, hat Gott angesetzt und begonnen, diesen Graben zuzuschütten. Er hat diesen Graben mit Leben gefüllt und den so unbarmherzig hingerichteten Jesus von den Toten auferweckt. Gott sei Dank. Selbst der Tod spaltet also nicht mehr. Und damit ist der Anfang gemacht. Liebe Gemeinde, aber hilft uns dieser Weg Gottes in unserer gegenwärtigen Situation weiter? Nun, er gibt mir zumindest zu denken. Es wird ja wohl wieder eine Zeit geben, in der diese Seuche nicht mehr unseren Alltag prägen dürfte, wann auch immer das sein wird. Aber damit ist nicht all das Traurige, das Verletzende und das Zersetzende einfach so weggewischt, womit wir aneinander schuldig geworden sind. Es wird wohl eine Art Aufarbeitung stattfinden müssen und für manche Teile unserer Gesellschaft auch eine Versöhnung. Dabei wird es wichtig sein, den anderen eben nicht darauf festzunageln, was ihn einmal von mir getrennt hat. Nein, wir sollen wieder gemeinsam danach suchen, nicht wie wir uns immer neue Freiheiten sichern können, sondern wie man die wiedergewonnene Freiheit nutzen kann für alle. Vergebung ist bitter nötig, um Wunden zu heilen. Und vielleicht hilft dabei der gemeinsame Blick darauf, wie Gott uns vergibt, was wir Gott zu verdanken haben und was Gott in Wahrheit für ein Gott ist, nämlich barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.